HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Sonntagmorgen, 10.10 Uhr. Ich bin Bärbel Schäfer und Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Heute mit einem Thema, wo die einen sagen und an ihre Pizza Fungi denken oder vielleicht an ihr Schnitzel schön mit Pfifferlingen. Die anderen reagieren dann von uns eher mit Ekel und Abscheu und sehen vor dem inneren Auge Schimmel an den Wänden, in der Dusche. Ja, es geht um Pilze. Experte zum Thema ist heute Robert Hofrichter, der Herr der Pilze. Biologe, Zoologe und Autor mehrerer tollen Bücher zum Thema, zugeschaltet aus dem ORF-Studio in Salzburg. Guten Morgen, lieber Herr Hofrichter.
Guten Morgen oder Grüß Gott, wie man bei uns sagt.
In Österreich heißen sie Schwammeln, bei uns heißen sie Pilze. Und eins weiß man sicher, wenn man Ihr Buch über Pilze gelesen hat, lieber Herr Hofrichter, dass man von Pilzen zuvor überhaupt gar keine Ahnung hatte. Pilze leben im Verborgenen. Warum rücken Sie sie jetzt so ins Scheinwerferlicht?
Weil es mich ein bisschen eben gestört hat, dass die meisten Menschen sie nur aus einem sehr engen Blickwinkel sehen, eben meistens aus profanen Gründen, also sprich kulinarischen Gründen. Aber Pilze sind eben viel mehr. Und die meisten Menschen, wenn sie von Pilzen sprechen, meinen auch die Fruchtkörper der Pilze und nicht den Pilz selbst. Und das allein führt schon zu gewissen Verwirrungen, weil der eigentliche Pilz lebt im Boden, lebt im Substrat, lebt im Holz, in uns, in Pflanzen, in Tieren. Und das, was wir pflücken und dann auch konsumieren, ist eigentlich nur ein Fruchtkörper und nicht der Pilz selbst.
Dann werden wir heute ein mykologisches Einmaleins eröffnen und den Hörern die kleinen Grundkenntnisse über Pilze ein bisschen versuchen zu vermitteln. Wenn Pilze, die ja keine Füße haben und nicht sprechen können, keine Tiere sind, aber auch keine Pflanzen, was sind sie denn dann?
Das war lange Zeit ein Rätsel. Man hat sie tatsächlich für ursprüngliche Pflanzen gehalten. In älteren Lehrbüchern der Botanik finden wir irgendwo am Anfang bei den Moosen und Farnen die Pilze. Also man hat die Vorstellung gehabt, es gibt entweder nur Tiere oder Pflanzen. Es hat keine dritte Kategorie von Lebewesen gegeben im Weltbild der früheren Biologen. Und das hat sich tatsächlich erst jetzt in den letzten 50, 60 Jahren herauskristallisiert, dass es sehr wohl eine dritte Kategorie von höheren Organismen gibt. Die nennt man in der Wissenschaft Eukaryoten. Das sind solche, die einen echten Zellkern haben, also Tiere, Pflanzen und Pilze. Das sind keine Mikroorganismen, sondern
Eukaryoten.
Also nicht vergleichbar wie zum Beispiel mit Bakterien, sondern sind tatsächlich höhere Organismen. Und dann hat man verschiedene Reiche geschaffen und neben anderen hat man dann eben bei diesen Eukaryoten die Pilze zusätzlich geschaffen. Und heute weiß man, dass Pilze mit Pflanzen eigentlich sehr wenig gemeinsam haben, da schon eher mit den Tieren.
Also über diese Unterschiede werden wir uns heute unterhalten, wenn wir den Planet der Pilze betreten. Ihnen haben die Pilze ja privat auch Glück gebracht, denn Sie haben Ihrer Frau einen Heiratsantrag beim Schwammerlsuchen gemacht und aus einem Pilz einen lustigen Verlobungsring gebastelt. Ist das richtig?
Genau, das ist richtig. Ich hatte das Glück, dass mein Schwiegervater, mein künftiger Schwiegervater, meiner künftigen Frau die Liebe zu Pilzen beigebracht hat, schon in der Kindheit. So gingen wir eines Tages in den Wald, Anfang September. Das ist so die beste Pilzzeit im Jahr. Und es gab viele, viele Pilze, unter anderem auch Parasolpilze oder Riesenschirmlinge. Das sind so die Lieblinge von Pilzfreunden, weil man sie panieren kann, wie Wiener Schnitzel. Sie schmecken aber meiner Meinung nach noch viel, viel besser. Und von diesen echten Parasolpilzen kann man den Ring, der ist einfach beweglich und nicht festgewachsen, den kann man runterziehen und wie einen Ring verwenden. Und das habe ich dann eben auch gemacht und hatte damit auch großen Erfolg.
Also, das ist doch ein guter Start in ein gemeinsames Leben gewesen. Wir sprechen heute 2 Stunden lang über Pilze, Champignons und Schimmelpilze, aber eben auch, warum Pilze ganze Ernten vernichten können, Menschen töten und vielleicht uns sogar auch helfen, die Wäsche sauber zu halten. Grundlage für das Gespräch ist das aktuelle Buch von Robert Hofrichter, Das geheimnisvolle Leben der Pilze. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast ist der Zoologe, Biologe, Pilzexperte, Autor Robert Hofrichter. Töchter. Sie haben ein spannendes Buch geschrieben, Das geheimnisvolle Leben der Pilze heißt es. Ein Buch nicht umsonst mit dem Untertitel Die faszinierenden Wunder einer verborgenen Welt. Und wenn wir Städter mal an Pilze denken, dann wahrscheinlich an das, was wir in der Küche verwenden. Vielleicht nochmal an den Fußpilz, den wir uns aus dem Schwimmbad mitgebracht haben. Aber woraus besteht eigentlich ein Pilz? Das ist ja nicht nur das, was wir so oberflächlich sehen.
Genau, ein Pilz besteht, so wie alle Lebewesen, aus Zellen. Nur sind diese Zellen auf eine ganz besondere Art angeordnet in langen Ketten, in Fäden. Und diese Fäden nennt man Hyphen. Und davon gibt es also eine ganze Menge und sie sind sehr, sehr lang. Es sind viele Hunderte oder sogar Tausende Kilometer in jedem Kubikmeter Waldboden zum Beispiel. Daraus entsteht ein Geflecht und es ist tatsächlich eine unglaublich komplizierte Geschichte, ein bisschen zu vergleichen, auch mit unserem Nervensystem vielleicht. Diese Gesamtheit all dieser Fäden im Boden, das ist dann dieses Myzel, dieses bekannte Myzel und das ist überall, das ist auch dann vorhanden, wenn wir keine Fruchtkörper finden und im Volksmund sagt man dann, die Pilze wachsen nicht und ganz schlechte Zeit. Und in Wirklichkeit sind sie genauso da wie immer, weil sie sind im Boden und der eigentliche Pilz lebt versteckt.
Wie groß kann so ein Pilzgeflecht werden, damit ich mir das vorstellen kann?
Also eben unglaublich groß. Und die meisten Menschen denken, dass Blauwale die größten Lebewesen unserer Erde sind. Das stimmt eben allerdings nicht, sondern es sind Pilze, und zwar eine bestimmte Hallimasch-Art in Nordamerika, in einem Nationalpark. Da hat man das entdeckt, aber zwischenzeitlich hat man auch in Europa, schon in der Schweiz zum Beispiel, so riesige Pilze entdeckt. Und die bedecken eine Fläche von vielen Hektar. Und dieser eine in Oregon wiegt angeblich 600 Tonnen, also so viel wie 4 Blauwale. Das ist eine riesige Fläche wie viele, viele, viele Fußballfelder zusammen.
Unterschätzen wir eigentlich die Kraft und den Einfluss von Pilzen?
Ich glaube, dass viele Menschen das unterschätzen. Die Menschen, die zum Beispiel irgendetwas anbauen oder einen Forstbetrieb haben oder sonst etwas, die kennen die Gefahren der Pilze, also diese Schattenseite auch. Oder sogar Weinreben, weil Pilze können schon ganz, ganz böse Schäden auch anrichten. Also ich stelle immer wieder die freundliche Seite, das freundliche Gesicht der Pilze in den Mittelpunkt. Das gefällt mir sehr gut.
Über das Böse reden wir später, Herr Hofrichter. Das kommt nicht zu kurz.
Dann kommt eben irgendwann kommt dann noch das Böse dazu, genau.
Wenn Sie sagen, der Laie unterschätzt vielleicht manchmal ein bisschen die Kraft der Pilze, weil wir über das Böse ja noch sprechen wollen. Können Pilze eigentlich so wie Tiere untereinander, miteinander kommunizieren? Haben Pilze eine Sprache?
Nun, die Wissenschaft steht noch ganz am Anfang, muss ich zugeben. Und man möchte sich als Wissenschaftler auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also es ist ein sehr heikles Thema. Allerdings in den letzten Jahren hat man viele Hinweise dafür gefunden, dass dem so ist, dass also nicht nur Pilze miteinander kommunizieren können über dieses unglaublich lange Geflecht, sondern auch Pilze mit anderen Organismen. Und Pilze sind ja nicht allein im Boden. Es gibt dort unfassbar viele Einzeller verschiedenster Zugehörigkeit, systematisch unterschiedliche Algen, zum Beispiel so Mikroalgen, Bakterien natürlich gibt es Hunderttausende in einem Fingerhut oder Millionen. Und das sind auch sehr, sehr viele Pilze. Und die kommunizieren auf irgendeine Weise. Manche sind freundlich gesinnt und andere sind eben feindlich gesinnt oder parasitisch. Aber da gibt es einen Austausch und ich glaube, dass kein Mensch sich genau vorstellen kann, was da alles passiert. Weil es einfach, sagen wir, in einem Fingerhutboden 1 Million Komponente sind, 1 Million Lebewesen. Und wir können nur ansatzweise sagen, ja, es gibt eine Kommunikation, also was man sicher weiß, dass Pilze, Pflanzen zum Beispiel Wasser liefern oder bestimmte Nährstoffe und dass die Pflanzen den Pilzen aus Gegenleistung Zucker liefern oder auch Vitamine, weil Pilze können Vitamine nicht herstellen. Das ist so ähnlich wie bei uns Menschen. Wir müssen sie auch durch die Nahrung aufnehmen.
Dann machen wir gleich weiter mit dieser faszinierenden Wunderwelt, dieser verborgenen Wunderwelt, das geheimnisvolle Leben der Pilze mit Ihnen, Robert Hofrichter. Hier ist der HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast beim heutigen HR3 Sonntagstalk ist der Pilzexperte Robert Hofrichter. Er lebt in Salzburg und ist uns zugeschaltet aus dem ORF-Studio dort. Das, was wir alle unter Pilz verstehen, haben wir ja gelernt, ist ja eigentlich nur der Fruchtkörper. Den Hauptteil des Pilzes, den sehen wir gar nicht, das Pilzgeflecht. Das ist in der Erde, im vermoderten Holz oder vielleicht auf unserem gammeligen Gouda in unserem Kühlschrank. Pilze haben eben schon vor Jahrtausenden dafür gesorgt, dass sich die Menschheit weiterentwickeln kann. Stimmt es denn eigentlich, Herr Hofrichter, dass unsere Vorfahren mit Pilzen bereits Feuer gemacht haben?
Ja, das stimmt auf alle Fälle. Aber es geht sogar noch weiter. Nicht nur unsere direkten Vorfahren, also Homo sapiens, haben Pilze verwendet, sondern man weiß heute, dass auch Neandertaler zum Beispiel das schon gemacht haben. Ich möchte nur ein Beispiel erwähnen, und zwar aus Nordspanien. Da hat man in einer Höhle einen menschlichen Schädel entdeckt. Der ist ungefähr 18.000 Jahre alt. Und im Zahnschmelz des Schädels waren Pilzsporen. Das heißt, diese Menschen haben Pilze konsumiert. Und ganz interessant ist, welche Pilze waren da dabei? Der Boletus, also der Steinpilz und seine Verwandte, sogenannte Dickfußröhrlinge oder Dickröhrlinge. Auch der Fliegenpilz. Und der Fliegenpilz ist ein bekanntes Rauschmittel seit der Steinzeit. Also ganz offensichtlich haben die Schamanen, schon dieser Steinzeitmenschen, Fliegenpilze konsumiert, um sich dann in einen Trance-Zustand zu versetzen.
Also in der schamanischen Medizin kennt man Pilze seit vielen, vielen Hunderten von Jahren. Das heißt, Pilze sind auch als Medizin, kann man sogar sagen, fast als eine Art, wie wir es heute vielleicht nennen, Antibiotikum genutzt worden? Oder gehe ich damit zu weit?
Also ich bin überzeugt, dass Menschen die verwendet haben, und es gibt sehr, sehr alte Traditionen, zum Beispiel aus China. Da gibt es diesen Reishi, den Pilz des ewigen Lebens, und die Verwendung ist mindestens 4.000, 5.000 Jahre alt, was jetzt schriftlich überliefert ist. Vielleicht ist sie noch viel älter. Ein anderer Hinweis, ein sehr spannender, finde ich, ist der vom Ötzi. Der hatte zwei verschiedene Pilzarten bei sich. Und zwar einen Birkenbowling, den kann man als medizinischen Pilz verwenden, zum Beispiel einen Aufguss machen. Der wächst auch überall bei uns, speziell eben auf Birken in Moorgebieten. Und dann hat er einen Zunderschwamm bei sich, und das haben Sie gemeint. Mit diesem Zunderschwamm kann man nach einer besonderen Behandlung, die nicht besonders appetitlich ist, weil man hat Ammoniak auch gebraucht, auf jeden Fall konnte man mit dem Know-how, mit dem entsprechenden Feuer machen damit. Und das hat man über viele Jahrtausende, vielleicht schon Zehntausende Jahre lang gemacht.
Was nicht immer ganz legal ist, sind natürlich die sogenannten Magic Mushrooms, also Pilze. Und der Rausch ist ja auch etwas, was im Zusammenhang steht. Hatten Sie schon mal einen Pilzrausch?
Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich sehr vorsichtig bin in dieser Beziehung. Aber ich habe das theoretisch sehr intensiv studiert und zum Beispiel festgestellt,
wie geht das, dass theoretisch ein Rauch studieren?
Theoretisch. Ich habe mir einfach die ganze wissenschaftliche Literatur angeschaut, die es so gibt, und herausgefunden, dass es in Sibirien in bestimmten Höhlen so Felsmalereien gibt, und die zeigen offensichtlich den Fliegenpilz, weil das ist ein massiver Pilz mit Ring. Und in der Sahara gibt es ungefähr 10.000 Jahre alte Höhlenmalereien, die zeigen einen sogenannten Bee-Man. Das war so ein bisschen mit so einem Insektengesicht oder Kopf. Und der hat überall auf seinem Körper so spitzhütige kleine Pilze, und zwar ohne Ring. Der hat eine sehr starke Ähnlichkeit mit diesen Kahlköpfen, die auch bei uns überall auf der Weide oder auf Almen wachsen, und die gehören zu dieser Gattung Psilocybe, zu dieser berühmten Gattung, die in Mexiko auch seit ewigen Zeiten verwendet wurde im Schamanismus. Natürlich ist es ein heikles Thema, weil viele Menschen Drogen missbrauchen auf verschiedenste Arten und das auch große Gefahren in sich birgt. Auf der anderen Seite ist es auch klar, dass Menschen immer schon irgendwelche Mittel verwendet haben, und die Pilze waren da ganz sicher dabei. Ganz speziell eben der Fliegenpilz in vielen Regionen, der nördlichen Hemisphäre speziell, und dann diese Kahlköpfe in Mexiko und darüber hinaus.
Ich merke, Herr Hofrichter,
überall, wo es sie
Ihr theoretisches Studium hat Sie weit getragen, um die Welt, um Ihren geheimen Superhelden ein bisschen näher zu kommen. Und die sind ja unglaublich standhaft. Pilze sind standortgebunden. Ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist zu anderen Lebewesen, die einen Zellkern haben, das müssen wir vielleicht gleich mal besprechen. Unser Gast heute, Robert Hofrichter, Biologe, Zoologe, und Sie sind uns zugeschaltet aus Salzburg. Gleich mehr mit Ihnen. Ich bin Bärbel Schäfer und freue mich, dass uns Dr. Robert Hofrichter, der Herr der Pilze, der Biologe, zugeschaltet ist aus Salzburg. Und lieber Herr Hofrichter, ich muss es Sie einfach fragen. Beim Italiener, bestellen Sie auf Ihre Pizza immer Pilze? Also gibt es immer nur die Bestellung Pizza Fungi?
Immer. Und zwar
Nein, komm.
Jene Läden, wo ich regelmäßig bin, da muss ich auch nichts mehr bestellen. Es ist egal, ob das in Salzburg ist, in Kroatien, auf der Insel Krk, wo ich mich häufig aufhalte. Also egal wo die Leute mich kennen, wissen schon, Pizza Fungi mit doppelter Portion Fungi.
In Waschmittel.
Das ist meine Standardpizza.
Ja, das habe ich mir fast gedacht, aber dass es tatsächlich dann so ist an so vielen Orten, das überrascht mich jetzt doch. In unseren Waschmitteln sind ebenfalls Pilze absichtlich. Warum?
Ja, es sind also nicht direkt die Pilze selbst, sondern es sind ihre Enzyme. Und zwar gibt es verschiedenste Schimmelpilze, die unglaubliche Enzyme produzieren. Und viele von ihnen sind dann für bestimmte Zwecke sehr, sehr nützlich für uns. Und unsere Waschmittel enthalten zum Beispiel Enzyme, die Fett lösen. Also die Biotechnologie nutzt die Pilze schon seit langer Zeit und sie produzieren vieles davon, was wir täglich verwenden, ohne dass wir das überhaupt wissen.
Was zum Beispiel noch?
Dabei sind. Zitronensäure ist ein ganz typisches Beispiel, weil die meisten Menschen trinken viele Säfte, die auch viel Zucker haben, aber sie haben immer Zitronensäure. Allerdings ist es eine Zitronensäure, die noch nie eine Zitrone gesehen hat, weil auch diese Zitronensäure wird mit Hilfe von Pilzen hergestellt.
Wenn wir sagen, Pilze sind standortgebunden, ist das ein Vorteil oder ist das eher ein Nachteil für diese Lebewesen?
Es ist zum Teil ein großer Nachteil für einen konkreten Pilz, der bereits irgendwo wächst. Weil wenn er schon einmal sein Geflecht ausgebildet hat im Boden oder Holz oder irgendwo, dann kann er sich natürlich nicht mehr bewegen. Und wenn dann negative Umwelteinflüsse passieren, dann kann sich der Pilz auch nicht helfen und geht unter Umständen zugrunde. Und es ist tatsächlich so, früher hat es sehr viel mehr Wiesenpilze gegeben und durch diese Überdüngung, Jauche und so weiter, gehen die sehr, sehr stark zurück.
Und
das ist ein typisches Beispiel für so einen bedrohten Lebensraum, eben Alm und Wiese und die zu vielen Nährstoffe, die wir ausbringen.
Und dennoch muss man ja sagen, Pilze sind Überlebenskünstler. Also es gibt sie sogar im Toten Meer. Sie schreiben es auch in Ihrem Buch, Das geheimnisvolle Leben der Pilze, mehr als 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Wir finden eben diese ganz unterschiedlichen maritimen Pilze, die wir uns an Land gar nicht vorstellen könnten. Wir dachten ja über Jahrhunderte, es gäbe sie eigentlich nur an Land. Also selbst bei ganz, ganz extremen Bohrungen ins Erdinnere findet man an den Bohrspitzen Reste von Pilzen. Das heißt, der Pilz ist doch ein tatsächlicher Überlebenskünstler.
Ja, allerdings muss man sagen, dass Pilz nicht gleich Pilz ist. Neueste Schätzungen sprechen von bis zu 3,6 Millionen Arten, die entdeckt und beschrieben sind, vielleicht 150.000. In Europa wachsen ungefähr 10.000 Arten von diesen Großpilzen. Also Pilze, dieser Begriff umfasst schon sehr unterschiedliche Lebewesen. Und die sind dann tatsächlich auch im Meer. Sie sehen dann nicht aus wie ein Steinpilz natürlich, sondern eben wie so ein Mikroorganismus, manchmal mit einem Schwänzchen. Und das war eine große Sensation, weil man hat das nicht gewusst. Man hat die Leute fast verspottet und ausgelacht, jene Wissenschaftler, die an marinen Pilzen geforscht haben. Das war noch vor vielleicht 40 Jahren so.
Ja, in den 70ern erst. Die Forschung ist da ja sehr, sehr jung.
Genau. Und zwischenzeitlich weiß man, dass diese marinen Pilze einen ganz wesentlichen Anteil haben an den Stoffkreisläufen im Meer. Das heißt, sie sind tatsächlich ganz entscheidend für die ganze Welt, für das Klima, für die Atmosphäre, für alles. Und darum ist es auch nicht übertrieben, wenn wir sagen, dass Pilze zu den geheimen Herrschern der Welt gehören. Und dann wollte ich noch kurz eingehen darauf, was Sie erwähnt haben, den Meeresboden. Da gibt es eine ganz verborgene Welt, von der man noch weniger weiß und die erst seit Kurzem bekannt ist. Man nennt sie tiefe Biosphäre. Und da weiß man, dass in den feinsten Ritzen oder sogar im Gestein noch Bakterien, Archaeen und Pilze leben. Wie das geht, weiß man noch nicht, aber man weiß, dass es stellenweise bis mehrere Kilometer Tiefe noch in den Meeresgrund hineingeht. Also eine ganz eigene, geheimnisvolle Welt, die tiefe Biosphäre, und Pilze sind überall.
Das heißt, diese geheimnisvollen neuen Welten gilt es eigentlich dann noch zu entdecken für die Forscher der Zukunft, die uns jetzt zuhören und morgen in die Schule müssen. Das ist nicht nur ein Grund, jetzt bei Biologie in dieser Woche in der Schule aufzupassen, sondern gleich weiter dran zu bleiben mit Robert Hofrichter hier im hr3 Sonntagstalk, und ich bin Bärbel Schäfer. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast ist heute der Zoologe, Biologe, Autor und natürlich auch Pilzkenner Robert Hofrichter. Steinpilz, Champignon, Pfifferlinge, also solche Pilze kennen wir, glaube ich, alle. Viele von uns mögen sie. Kaum einer mag Schimmelpilze, also schimmelige Ecken in der Wohnung, vielleicht sogar im Schlafzimmer oder im Kinderzimmer. Wie kriegt man die eigentlich in den Griff? Darf ich so etwas einen hochdotierten Wissenschaftler wie Sie fragen oder finden Sie das zu profan?
Profan auf keinen Fall. Ich darf etwas ausplaudern aus meiner Privatsphäre. Wenn es manchmal einen kleinen Streit gibt bei uns zu Hause mit meiner Frau, dann geht es oft um Pilze. Und ich verspotte sie immer und sage, jetzt ist es dir wieder gelungen, einen grünen, weißen oder sonst irgendeinen Schimmelpilz zu züchten. Das heißt, sie vergisst manchmal irgendetwas im Kühlschrank, und es ist unglaublich, was da alles dann wächst.
Was muss definitiv weg am Brot, am Käse, am Marmelade oder Obst, was wir als Schimmel wahrnehmen?
Das ist, glaube ich, allgemein bekannt, dass es nicht reicht, dass man das oberflächlich beseitigt. Pilze bestehen aus Fäden, und diese Fäden wachsen hinein in das Substrat. Also wenn wir glauben, jetzt haben wir das entfernt, in Wirklichkeit haben wir keine Ahnung, weil diese Fäden sind sehr, sehr dünn. Sie sind dünner als unsere Haare. So ist das sozusagen alles kontaminiert, auch wenn es für uns unsichtbar ist. Das, was verschimmelt ist, gehört eigentlich weg und nicht mehr gegessen.
Hat der Schimmel in der Wohnung für uns gesundheitliche Folgen, wenn ich sie an der Wand, im Kinderzimmer, im Badezimmer, im Schlafzimmer entdecke?
Das auf jeden Fall. Also wenn es einmal so weit kommt, dass es sichtbaren Schimmel gibt. Wie gesagt, diese Schimmel produzieren Sporen, die werden eingeatmet und führen dann zu verschiedenen Problemen. Auf jeden Fall sollte man darauf achten. Aber wir können es nicht vermeiden, dass Pilze einfach da sind, weil sie sind ubiquitär, wie der Biologe sagt, das heißt allgegenwärtig. Selbst in den Raumstationen Mir und ISS hat es große Probleme gegeben mit Pilzen, weil sie einfach kaum zu beseitigen sind. Wir können sie nur ein bisschen im Schach halten durch eine normale Hygiene. Und dann wollte ich noch kurz erwähnen, dass unser eigener Körper ist ja so ein mykologischer Garten, ein botanischer Garten, ein Tiergarten. Und da gehören auch Pilze dazu. Und es wäre sicher unvernünftig, die beseitigen zu wollen, weil viele von ihnen gehören einfach zu uns.
Aber wir alle benutzen doch so viele Duschgels, so viele Cremes und haben ja quasi eine Art Kampf gegen den Pilz entwickelt.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und jeder Arzt und Hautarzt würde es wahrscheinlich bestätigen, dass man das mit der Hygiene einfach nicht übertreiben sollte. Auch bei kleinen Kindern nicht, die ihr Immunsystem entwickeln. Und da sagt man so halb scherzhaft, dass jedes Kind bis zum, was weiß ich, dritten, vierten Lebensjahr so und so viel Kilo Dreck konsumieren muss, damit das Immunsystem passt. Auf jeden Fall sind die Pilze da, und sie sind gut für uns, weil wenn sie nicht da wären, wenn wir es jetzt mit aller Gewalt beseitigen würden, würden andere kommen, und die sind dann nicht mehr harmlos. Das heißt, die, die uns besiedeln, gehören einfach zu uns dazu.
Aber wer einmal einen Fußpilz hatte, der weiß natürlich auch, wie stark so das juckt, ne, und will den schnell wieder weghaben.
Ja, also das ist genau so der Fall, wo es aus dem Gleichgewicht geraten ist, unser Immunsystem. Nur ein Beispiel, wenn Sie schon Fußpilz sagen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es gibt bis zu 14 verschiedene Pilze, die auf unseren Fußsohlen leben. Und die Fußsohle ist für die sind verschiedenste Ökosysteme, so wie bei uns Berge und Täler und was weiß ich, Hügel, Landschaft. Mhm. So sind also zwischen den Zehen vorne andere Pilzarten als hinten auf der Ferse. Also bis zu 14 Arten wurden schon festgestellt auf unseren Fußsohlen. Das zeigt schon, wie kompliziert das ist. Wenn alles gut passt, muss man nicht unbedingt all diese Dinge bekommen, die es gibt. Aber trotzdem ist jeder Mensch mindestens einmal im Leben, die meisten öfters, mit einer Pilzinfektion konfrontiert. Leider Gottes ist es so, dass viele Ärzte sich wenig auskennen mit Pilzen. Und es ist sehr wichtig, dass man dem nachgeht und versucht, dann die Pilze, die wir nicht haben wollen, irgendwie zu beseitigen.
Aber man braucht nicht gleich nervös werden und nicht gleich unruhig werden, wenn so etwas passiert. Viele werden dann ja sofort schrecklich nervös.
Nein, ich glaube, dass man einfach zu einem Fachmann geht, dass man versucht, einen Arzt zu finden, der sich darauf spezialisiert oder zumindest eine gute Übersicht hat und weiß, was zu tun ist. Auf jeden Fall sollte man was unternehmen, aber es sind so viele Mikroorganismen rund um uns und eben auch die Pilze. Wir atmen sie mit jedem Atemzug ein. Also ich glaube, es wäre einfach sinnlos, da der Hysterie zu verfallen.
Robert Hofrichter, Sie öffnen uns heute an diesem Sonntag die Augen für das unsichtbare Öko-Universum, das sich nicht nur unter unseren Füßen, aber eben auch dort erstreckt. Gleich mehr mit Ihnen zum Thema Pilze. Robert Hofrichter ist der Mann, der wahrscheinlich blind einen grünen Täubling von einem netzstieligen Hexenröhrling unterscheiden kann. Ich glaube, man kann Sie, lieber Herr Hofrichter, als Biologe, als Zoologe und als Mann, der die Pilze liebt, nachts wecken und in den Wald schicken. Und Sie würden, glaube ich, auch im Dunkeln jeden Pilz erkennen, oder?
Ich bin sehr dankbar, dass Sie mich das fragen. Ich glaube, das wäre eine völlige Illusion und sehr überheblich, wenn ich das von mir behaupten würde. Ich habe schon erwähnt, dass es bei uns in Europa bis zu 10.000 Arten von Großpilzen gibt. Da sind noch nicht all die Mikroorganismen dabei. Und kein Mensch kann 10.000 Arten von Pilzen unterscheiden.
Es war ein bisschen augenzwinkernd gemeint. Ich zerre sie ja nicht tatsächlich in den dunklen Wald.
Ich weiß, aber ich habe damit etwas bezweckt. Und es war eine sehr gute, aufgelegte Frage. Und zwar aus diesem Grund. Die sozialen Netzwerke heute, die Social Media, verändern das Verhalten der Menschen. Und Pilze sind sehr populär geworden in den letzten Jahren. Und was passiert? Viele, viele, viele Menschen gehen in den Wald. Sie sind auf Facebook, sie haben natürlich ein Smartphone und machen Fotos, aber sie haben keine Ahnung von Pilzen. Und dann versuchen sie, dieses Handicap zu bekämpfen, eben durch diese sozialen Netzwerke. Es ist eine Illusion, wenn man glaubt, dass man Pilze so bestimmen kann, so ad hoc. Das funktioniert selbst für Fachleute nicht. Die brauchen ein Mikroskop. Zum Teil brauchen sie Chemikalien dazu.
Raten Sie denn dem Laien noch, in den Wald zu gehen mit dem berühmten Korb und zu schauen, was dort wächst?
Absolut. Also das rate ich den Menschen, weil wir leben sehr, sehr naturentfremdet in den Städten, mitten zwischen Asphalt und Beton. Also es ist schon sehr, sehr wohltuend, wenn wir diese Liebe zur Natur entwickeln und wenn wir in den Wald gehen. Das ist sehr gesund und sehr gut. Und das Interesse für diese Kreaturen ist einfach wunderbar. Aber man sollte jetzt nicht blauäugig alles Mögliche sammeln und dann denken, dass man das jetzt über ein Smartphone-Foto, über Facebook so bestimmen kann, alles. Das heißt, man sollte es dann, wenn man das schon wirklich betreibt, auch ernsthafter betreiben, eventuell irgendeinen Kurs besuchen oder Exkursionen mit Fachleuten mitmachen, Beratungsstellen aufsuchen und so weiter.
Es gab im vergangenen Sommer Schlagzeilen hier in Hessen. Da war eine Frankfurter Familie erst im Wald und später im Krankenhaus in Lebensgefahr, weil sie beim Pilzesammeln einen hochgiftigen grünen Knollenblätterpilz nicht erkannt haben. Und am Ende hatten alle, ich glaube, schwere Schäden an der Leber. Was macht man denn als erste Hilfe bei einer möglichen Pilzvergiftung? Wie macht die sich bemerkbar?
Ja, das sehr Unangenehme an diesem Pilz ist, dass sich die Vergiftung manchmal erst nach 10-12 Stunden so richtig bemerkbar macht. Und dann ist es für jegliche Maßnahme, die man so zu Hause durchführen kann, zu spät. Also dann heißt es sofort ins erste Krankenhaus. Da kann kein Laie zu Hause irgendwas dagegen tun. Das ist eine lebensgefährliche Vergiftung. Es gibt andere Pilze, wo man bereits nach 10, 15, 20 Minuten diese Magen-Darm-Symptome spürt. Und das ist natürlich zwar unangenehm, aber wesentlich weniger gefährlich, weil man dann weiß, dass irgendwas nicht passt. Bei diesem heimtückischen grünen Knollenblätterpilz ist es eben so, dass man es nicht merkt. Erst wenn das alles im Körper ist, im Blutkreislauf und im Gewebe und in der Leber und so weiter.
Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen über die Umwelt sprechen, denn nach Tschernobyl, die älteren HR3-Hörer erinnern sich vielleicht noch, waren die Waldpilze ja hochbelastet mit radioaktiver Strahlung. Sind sie heute völlig unbedenklich? Darüber würde ich gleich ganz gerne mit Ihnen sprechen. Und welche Rolle spielt eigentlich die Bodenbeschaffenheit für Pilze? Gleich mehr mit Robert Hofrichter, unser Gast heute an diesem Sonntag beim HR3-Sonntagstalk. Robert Hofrichter ist Zoologe, Biologe, Autor des Buches Rund um die Pilze. Das geheimnisvolle Leben der Pilze heißt es. Und wir haben eben noch mal erwähnt, nach Tschernobyl waren Waldpilze oft hoch belastet mit radioaktiver Strahlung. Es wurde davon abgesehen, in den Wald zu gehen und Pilze zu sammeln und zu essen. Ist das heute eigentlich völlig unbedenklich?
Das ist eine sehr schwierige Frage für einen Pilzliebhaber, für alle Freunde der Pilze, weil man verdrängt es gern. Und da muss man, glaube ich, zwei verschiedene Dinge berücksichtigen. Erstens, wie ist es allgemein mit allen anderen Lebensmitteln? Wir wissen ja, dass diese radioaktiven Stoffe sehr langlebig sind, so wie Cäsium zum Beispiel, dass sie nicht jetzt in wenigen Jahren verschwinden können. Also es gibt Gebiete, wo der Boden mehr belastet war, je nach Niederschlag, Windrichtung und so. Nicht überall in Europa und auch kleinräumig, nicht überall gleich. Allerdings sollte man das auch nicht überbewerten, weil man isst ja normalerweise nicht 10 Kilo Frischpilze. Das würde sich nur bemerkbar machen, wenn man wirklich sehr regelmäßig und große Mengen an Pilzen konsumiert. Und eine zweite Sache ist noch, dass nicht alle Pilzarten gleich belastet sind. Leider ist es so, dass manche der beliebten Pilze, zum Beispiel die Maronenröhrlinge, besonders stark belastet waren. Ich kann nur für mich sprechen. Also ich ignoriere ein bisschen Tschernobyl, weil ich will mir meine Freude an den Pilzen nicht verderben. Und ich denke mir, so viel ist es nicht, was man so im Jahr zusammenbringt an frischen Waldpilzen. Und damit tröste ich mich.
Die Überdüngung haben wir eben schon ganz kurz angesprochen. Welche Bodenbeschaffenheit liebt denn der Pilz? Was ist der ideale Boden für einen Pilz?
Wir kommen zurück zur Zahl der Makromyzeten der Großpilze in Europa. Ungefähr 10.000 sind bekannt, beschrieben. Und das zeigt schon, es gibt keine Antwort auf diese Frage, weil jeder Pilz andere ökologische Ansprüche hat. Es geht darum, ob das Ganze auf Kalk ist, ob das eher sauer ist, der Boden, oder alkalisch und so weiter. Also es gibt viele verschiedene Faktoren. Das heißt, von Art zu Art sind die Ansprüche unterschiedlich. Welcher Boden ist da am besten für die jeweiligen Pilze? Der, der naturbelassen ist und nicht zum Beispiel verdichtet wird durch zu viele Maschinen, also schwere Harvester oder irgendwelche sonstigen Fahrzeuge im Wald. Mit dem Boden muss man einfach vorsichtig umgehen und ich glaube, das passiert viel zu wenig. Wir bringen auch unsere Gifte auf die Felder, wie wir wissen, Stichwort Glyphosat. Und ich möchte noch einmal kurz erwähnen, dass in jedem Fingerhut Boden diese, sagen wir, grob 1 Million Lebewesen existieren, mit all den Wechselwirkungen. Sie, zum Teil fressen sie sich auf, zum Teil helfen sie sich gegenseitig. Also das ist einfach ein sehr heikles Ökosystem und ich glaube, wir gehen sehr schlecht mit unserem Boden um.
Sie bringen uns ja in dem Buch Die faszinierende Welt im Untergrund näher. Morgen müssen ganz viele Schüler wieder in die Schule und nehmen am Biologieunterricht teil. Sie bringen ja von sich aus schon eine große Begeisterung dafür mit und von Kindesbeinen an. Machen Sie uns doch noch mal ein bisschen Lust auf die Biologie.
Ja, ich glaube, die Biologie ist ganz, ganz wichtig. Wir, die wir schon etwas älter sind, haben schon etwas aufgebaut, noch in dieser vordigitalen Zeit und haben eine starke Beziehung dazu. Aber ich habe einfach die Sorge, dass die heutige Generation nicht mehr die Chance bekommt, das überhaupt zu entwickeln. Weil ein Feuer machen darf man nicht und viel Natur gibt es auch nicht für viele Menschen. Also ich finde, es ist ganz, ganz entscheidend für unsere seelische Gesundheit, dass wir rausgehen, dass wir uns mit der Natur beschäftigen, weil das ist unsere Welt.
Jetzt ist das ja auch eher eine Aufforderung an die Eltern, vielleicht mal selbst das Smartphone zur Seite zu legen und mit den Kindern wieder die Natur zu suchen. Stellen Sie denn auch fest, dass Eltern dort ein bisschen zurückhaltender, nachlässiger werden?
Ich kann das pauschal bestimmt nicht so bestätigen, weil es gibt solche und solche Eltern, aber sehr viele Menschen bewegen sich generell zu wenig, bleiben zu sehr drinnen in ihrer Wohnung. Es ist sehr paradox, wenn man aus der Sicht des Naturschutzes sagt, es ist auch gut so, weil für die Natur ist es natürlich besser. Es gibt nicht mehr so viel Natur. Und stellen wir uns vor, in der Nähe einer Großstadt gibt es noch ein Stückchen Wald und dann würden alle, was weiß ich, hunderttausende Menschen da am Wochenende hingehen. Dann wäre der Wald wahrscheinlich auch nicht mehr gesund. Also es ist ein bisschen eine widersprüchliche Sache. Auf jeden Fall für uns als Einzelpersonen ist es ganz wichtig, glaube ich, für unsere Ausgeglichenheit und unser seelisches Leben.
Sagt Robert Hofrichter. Gleich mehr im letzten Take kommen wir zu unserem Fragenhagel hier beim hr3 Sonntagstalk. Und ich freue mich, dass Sie heute unser Gast des Tages sind. Guten Morgen, hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und ich habe heute viel gelernt über Pilze, dass sie miteinander kommunizieren, dass sie viel, viel größer sind als die Frucht oder diesen Fruchtkörper, den wir miteinander oder beim Pilzesammeln dann pflücken. Dass es in den tiefen Biosphären noch Unterwasserpilze gibt, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Pilzvergiftung, essbare Pilze und das alles mit dem Naturschützer, mit dem Biologen, mit dem Zoologen, Bestseller-Autoren Robert Hofrichter heute. Herr Hofrichter, was ist denn ein Aspekt, den wir bisher noch nicht gestreift haben, der zum Thema Pilze, aber für uns alle noch wissenswert ist?
Also sehr spannend wäre das Thema Bioremediation, also Sanierung von vergifteten Böden. Da zeigt sich, was Pilze auch für uns tun können, wie nützlich sie sind. Wenn man die Sahelzone, die sich immer ausdehnt, stoppen will, dann pflanzt man Bäumchen und diese Bäumchen werden schon als ganz kleine Bäumchen geimpft mit bestimmten Pilzen. Und dann können sie tatsächlich auch in diesem Wüstensand gut wachsen und entwickeln sich auch weiter. Ohne diese Pilze könnten sie es nicht.
Vieles davon ist nachzulesen in Ihrem aktuellen Buch Das geheimnisvolle Leben der Pilze. Aber Pilze können eben auf der einen Seite etwas reparieren, aber sie können auch sehr bösartig sein.
Ja, da denken wir natürlich an bestimmte Fußpilze oder an den Hausschwamm, der unser ganzes Haus ruinieren könnte, sozusagen. Pilze fressen unter Anführungszeichen die unglaublichsten Dinge. Sie können alles, was irgendwie organisch ist, befallen. Also das sind so die zwei Gesichter der Pilze. Sie können natürlich Böses anrichten, unter Anführungszeichen, aber sie können uns auch sehr viel Nützliches tun.
Am Ende der Sendung einige wenige Fragen im Fragenhagel an Sie, Herr Hofrichter. Ich fange den Satz an und wenn Sie mögen, beenden Sie ihn. Das sollte jeder über Pilze wissen.
Dass es manche gibt, die tödlich giftig sind.
Im Verborgenen zu leben hat auch Vorteile, wie zum Beispiel?
Dass man versteckt ist, ohne dass zum Beispiel Menschen überhaupt wissen, dass es uns gibt. So leben die Pilze im Boden oder im Holz. Und erst wenn sie ihre Fruchtkörper bilden, dann entdecken wir überhaupt den Pilz, dass er da ist und immer schon da war wahrscheinlich.
Jetzt haben wir eben erwähnt im Gespräch, das wäre meine letzte Frage, dass wir alle ja so viel mit unseren Fingern auf der Tastatur sind, unser Smartphone in der Hand halten, in der Hosentasche. Leben auf all diesen Geräten eigentlich auch Pilze?
Ganz sicher. Auf allen Oberflächen, die es nur gibt. Man hat jetzt zum Beispiel einen Pilz entdeckt in Südamerika, im Amazonas-Regenwald, der kann Polyurethan abbauen. Das ist natürlich ein Hoffnungsträger in gewisser Hinsicht. Aber es zeigt, dass Pilze tatsächlich die verschiedensten Materialien besiedeln können. Auch zum Teil können sie auch wirklich die nutzen durch ihre Enzyme.
Robert Hofrichter, Sie sind mit Ihrem aktuellen Buch Das geheimnisvolle Leben der Pilze in die verborgenen Welten der Pilze eingetaucht und haben sie uns nahegebracht. Das nächste Buch lauert schon am Horizont. Es heißt Im Bann des Ozeans, Expedition in die Wunderwelt der Tiefe. Also wir können uns auf Nachschub freuen. Ihnen bleibt mir zu wünschen einen wunderschönen Sonntag und gehen Sie heute noch in den Wald?
Ich gehe fast jeden Tag in den Wald, wenn es nur irgendwie geht, wenn es nicht zu stark regnet. Ich danke Ihnen sehr für die Einladung und ich freue mich schon sehr auf die nächste Pilzsaison.
Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen und Ihrer Tschüss. Familie noch einen Dankeschön. Schönen Sonntag. Tschüss.
Dankeschön, Ihnen auch. Tschüss.